Zu Beginn der Predigt bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, um uns im Alltag zu begleiten. Für jede Lebenssituation hast du etwas parat, um uns dort zu führen, um uns ja, zu zeigen, was du von uns möchtest. Ja, und so segne jetzt auch diese Predigt, dass tatsächlich dein Wort verkündet wird, über das du wirkst in jedem Einzelnen von uns. Herr, gerade auch bei so einem schweren Thema wie Konflikte, wir alle kennen sie doch in unserem Alltag, in der Familie, in der Gemeinde. Und ja, es ist nicht einfach, damit umzugehen, aber auch dafür hast du Rat für uns. Ja, so segne die Predigt, dass ja, dein Wille verkündet wird und es wirklich auch in jedem Einzelnen wirkt und dass wir dadurch ja, in unserem Alltag wirklich Hilfe haben, dass wir da uns verändern, dass wir nach deinem Willen fragen. Herr, ja, du kannst das wirken, nur durch dich allein geschieht es. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, die beschließt, die Decke ihres Gottesdienstraumes neu zu gestalten. Nach ein paar Diskussionen entwickelt sich aber ein Streit. Ein Teil der Gemeinde wünscht sich weiße Deckenpaneele, weil doch dadurch der ganze Raum heller und freundlicher wirkt. Der andere Teil der Gemeinde findet er so Naturholz viel schöner. Wie es manchmal unter Menschen so kommt, droht dieser Streit zu eskalieren. Nur ein Kompromiss kann die Situation nur retten. Die Decke der Kirche soll nun unterschiedlich gestaltet werden. Und zwar wird die Decke zweigeteilt. Die eine Seite des Kirchenschiffes bekommt weiße Deckenpaneele und die andere Seite des Deckenschiffes bekommt hölzerne Deckenpaneele. Und nun können dann die Gottesdienstbesucher sich unter der jeweiligen Decke setzen, für die Deckenfarbe sie eben gestimmt hatten. Ja, liebe Geschwister, diese Situation regt so ein bisschen zum Schmunzeln an, aber ihr werdet es nicht glauben, aber diese Situation hat tatsächlich stattgefunden in einer Gemeinde in den USA. Und ja, einerseits kann man sich freuen, dass man da irgendwie eine Lösung noch gefunden hat für diesen Konflikt, dass eben da nicht die Gemeinde dran kaputt gegangen ist. Aber die Folgen waren schwerwiegend. Als dieser Streit da war in der Gemeinde, da hat sich das in der ganzen Stadt herumgesprochen. Und auch noch nach Jahren erinnerte man sich an die Gemeinde, die eben wegen dieser Deckengestaltung sich fast geteilt hätte. Ja, Konflikte begleiten uns überall im Alltag. Ja, sie sind normal, sowohl in der Welt. Nationen kämpfen um Gebiete, das erleben wir jetzt sehr stark. Dann ringen Konzerne um größere Marktanteile und Parteien streben nach mehr Einfluss. Und dazu kommen dann noch unsere persönlichen Konflikte in unserem Umfeld. Zum Beispiel auf der Arbeit wird ein bestimmter Kollege gemieden, weil er eine bestimmte negative Bemerkung über einen getätigt hat. Oder nach dem letzten Ehestreit findet der Ehemann plötzlich vermehrt irgendwelche Gründe, warum er in nächster Zeit seine Freizeit einfach nicht mehr zu Hause verbringt. Plötzlich ist er ganz viel unterwegs. Und in der Gemeinde zieht sich vielleicht jemand etwas zurück, weil er einfach sich nicht so verwirklichen konnte, wie er sich das vorgestellt hatte. Und dann sagt er sich dann einfach, na gut, dann sollen die anderen einfach ihr Ding machen und ich habe ja noch andere Dinge, die ich machen kann. Was haben diese Situationen gemeinsam? All ihnen gingen Konflikte voraus. Und oftmals sind es ja nicht mal irgendwelche großen Sachen, die da Uneinigkeit erzeugen. Aber wir merken, wie hinderlich und wie zerstörerisch die Folgen sein können. Sie behindern deine Effizienz auf der Arbeit, wenn du mit deinen Kollegen nicht mehr so zusammenarbeiten kannst. Sie behindern die Einheit in der Ehe, wenn man plötzlich als Ehepaar eine Weile nicht so miteinander kann. Und sie behindern den Dienst und die Auferbauung in der Gemeinde, wenn sich Geschwister zurückziehen. Wir merken, das Thema ist brandaktuell. Und darum werden wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Wir wollen herausfinden, welche Prinzipien uns Gottes Wort vermittelt, um eben richtig mit Konflikten umgehen zu können. Wir werden da sicherlich keine Musterlösung finden, die wir eben eins zu eins auf jeden Konflikt anwenden können. Aber wir werden eben ein Beispiel sehen, wie wir nach Gottes Willen Konflikte bewältigen. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Sei ein Friedensstifter Gottes. Und wir werden dazu Nehemia 5, die Verse 1 bis 19 betrachten. Ihr könnt gerne schon mal den Bibeltext aufschlagen, aber bevor ich ihn lese, werde ich noch so ein paar Hintergrundinformationen geben. Das Volk Israel wurde von den Babyloniern besiegt und nach Babel verschleppt. Gott hatte 70 Jahre Gefangenschaft für sein Volk angekündigt. Doch dann besiegten die Perser das babylonische Reich und wurden zur neuen Weltmacht. Die 70 Jahre Gefangenschaft sind nun vorbei und das Volk kann in mehreren Etappen ins gelobte Land zurückgeführt werden. Doch sie finden Jerusalem zerstört vor. Und davon erfährt noch Nehemia. Und er als Mundschenk des persischen Königs erhält den großen Auftrag, zusammen mit einer weiteren Abordnung von Israeliten nach Jerusalem zu gehen und die Stadtmauer aufzubauen. Denn die Mauer war sehr wichtig für die Sicherheit des Volkes in Jerusalem. Denn es gab sehr, sehr viele Feinde drumherum. Und beim Mauerbau hatte Nehemia sehr viel Unterstützung aus den unterschiedlichsten Schichten des Volkes. Da waren Arme, da waren Reiche, Adelige, Priester, alle halfen mit. Aber es waren eben auch die Feinde da, die diesen Mauerbau stoppen wollten. Nehemia entwickelte einen großartigen Plan mit der Hilfe Gottes, durch den diese äußere Bedrohung der Feinde abgewendet werden konnte. Und so ging der Mauerbau voran. Aber dann dieser innere Konflikt des Volkes, der eben wieder eine Bedrohung darstellt und eben dazu führen könnte, dass sich das Volk spaltet, sich trennt und damit dann tatsächlich am Ende doch noch der Mauerbau scheitert. Genau, soweit zum Hintergrund. Und jetzt lese ich die ersten 5 Verse aus Nehemia Kapitel 5. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegenüber ihren jüdischen Brüdern. Da gab es solche, die sagten: Unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten: Wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten: Wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun, unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder, unserer Kinder sind wir ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja denen. In diesem Textabschnitt sehen wir, wie in diesem Volk Israel ein Konflikt entstand. Das Volk war größtenteils mit dem Bau der Mauer beschäftigt und konnte sich deswegen auch nicht großartig um ihren Lebensunterhalt kümmern. Und sie standen eben auch noch unter der persischen Herrschaft und das bedeutete hohe Steuern. Auch der Perser wollte Geld haben, um eben seine Kriege zu finanzieren. Es herrschte eine Hungersnot, wodurch die wenigen Lebensmittel, die noch da waren, eben auch teurer wurden. Und da einige aus dem Volk Israel eben ihren Lebensunterhalt nicht mehr decken konnten, verschuldeten sie sich. Sie nahmen eine Bürgschaft auf ihren Besitz auf. Und das Schlimme daran war, konnten sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben die Schulden nicht zurückzahlen, dann hat man ihnen diesen Pfand genommen. Sie verloren ihr Haus, ihren Acker und vieles andere. Und so dreht sich die Spirale weiter. Nun brauchten sie wieder etwas, hatten aber nichts mehr zu verpfänden. Und ja, die Not war so groß, dass selbst die eigenen Kinder in die Sklavenschaft gehen mussten, damit ja, das Volk überleben kann. Und so herrschte in dem Volk große Zerrissenheit. Auf der einen Seite war ihnen Jerusalem, die heilige Stadt, wichtig. Es war ja ein Symbol dafür, dass der Messias ja irgendwann wiederkommt, denn er wird in der heiligen Stadt einziehen und darum muss diese Stadt stehen und geschützt sein. Auf der anderen Seite der hohe Preis, den das Volk dafür zahlen musste. Sie verloren ja zum Teil ihre Kinder. Wie geht nun Nehemia mit diesem Konflikt um? Welche Prinzipien können wir für den Umgang mit Konflikten lernen? Wir betrachten heute drei Prinzipien, die dir helfen sollen, ein Friedensstifter Gottes zu sein. Als erstes, eifere für Gottes Ehre. Als zweites, konfrontiere mit Gottes Wort. Und als drittes, lebe bewusst in Gottes Gegenwart. Wir betrachten das erste Prinzip, was dir helfen soll, ein Friedensstifter zu sein. Eifere für Gottes Ehre. Und dazu lese ich zunächst aus Nehemia 5, den Vers 6. Da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte. Wir erfahren hier, dass Nehemia zornig wurde. Wenn wir an Zorn denken, dann erinnern wir uns eigentlich an Zorn, dass es etwas Negatives ist. Denn ja, oftmals, wenn wir eben zornig werden, dann denken wir dann auch schnell oder handeln wir oder reden wir schnell auf sündhafte Weise. Und deswegen verknüpfen wir Zorn auch sofort mit Sünde. Aber es gibt auch einen göttlichen, einen gerechten Zorn. Gott selbst ist zornig. Das lesen wir in Römer 1, Vers 18. Ich werde den Vers nicht vorlesen, aber er steht an der Leinwand. Aber Gott ist auch gut. Er ist heilig, er ist sündlos. Und deswegen kann Zorn in dem Sinne gar nicht Sünde sein, weil Gott ja eben rein und sündlos ist. Gott ist immer in der Form zornig, dass es in Übereinstimmung mit seinen anderen Eigenschaften ist. Also es ist nie so, dass er so sehr zornig ist, dass seine Liebe nicht mehr da ist, zum Beispiel. Oder dass er plötzlich ungerecht handelt. Das ist alles im vollkommenen Einklang. Und so können wir festhalten, Zorn ganz allgemein ist nicht Sünde. Aber es kann gerade uns dazu verleiten, Sünde zu tun. Ich möchte euch zeigen, dass wir an Nehemia sehen, dass er einen gerechten Zorn hat und was diesen gerechten Zorn eben ausmacht. Und entscheidend bei diesem gerechten Zorn ist die Ursache, warum man zornig wird. Nehemia ist nämlich zornig über die Ungerechtigkeit, von der er erfährt, worunter sein Volk leiden muss. Die Juden nutzen die Armen aus, um sich selbst zu bereichern. Und sündhafter Zorn ist immer gegen Gott gerichtet. Und auch diese Sünde, die Reichen da gerade tun gegenüber den Armen, ist eine Sünde, die auch immer gegen Gott gerichtet ist. Das sehen wir, wenn wir auf Vers 3 zurückblicken. Denn dort heißt es ja, dass das Volk, also die Reichen, den Armen das Pfand abgenommen haben. Also sie haben ihre Äcker und Weinberge und Häuser genommen, wenn die Ärmeren irgendwann ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten. Und in 5. Mose 24, 10 bis 14 hat Gott eindeutig erklärt und eindeutig geboten, dass einem Bedürftigen das Pfand niemals über längere Zeit weggenommen werden darf. Man sollte es sogar am Abend wieder zurückbringen. Und die Bedürftigen durften auf keinesfalls von den Reichen unterdrückt werden. Aber genau das haben hier die Reichen getan. Sie haben die Bedürftigen, die Armen, unterdrückt. Sie haben ihnen das Pfand lange weggenommen, sodass sie ohnmächtig waren, dass sie gar nicht mehr aus ihrer Situation herauskamen. Das Hauptmahl von gerechtem Zorn besteht also darin, dass dieser Zorn erregt wird, wenn Gottes Gebote gebrochen werden, wenn gegen Gott gesündigt wird. Man ist um Gottes Ehre besorgt, man eifert um Gottes Ehre. Und das sehen wir ganz deutlich bei Nehemia. Und er war eben nicht zornig, weil er selbst irgendwie angegriffen wurde oder sein Stolz angegriffen wurde, sondern er war zornig, weil gegen Gott gehandelt wurde. Dagegen ist der Zorn, den wir oft kennen, sehr selbstzentriert. Was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Spricht der Mann zu seiner Ehefrau und lässt sie ihren Zorn spüren, indem er eine Woche ihr aus dem Weg geht. Ich sage dir schon zum 100. Mal, du sollst mich in Ruhe lassen, wenn ich Fußball gucke, schreit der Vater seinen Sohn an und verdonnert ihn zu einer Woche Hausarrest. Was haben diese Beispiele gemeinsam? Wessen Ehre wurde hier verletzt? Es dreht sich immer um meine Ehre, um meine Regeln, um meinen Stolz. Wenn du nicht tust, was ich erwarte, dann werde ich auch sündigen. Oft handeln wir nach diesem Prinzip, auch wenn wir es nicht so bewusst meinen oder wenn wir das nicht bewusst so denken, aber doch handeln wir danach. Oder wenn du an mir sündigst, dann werde ich auch an dir sündigen. Das ist ein ähnliches Prinzip, wonach wir oft handeln, ohne es zu merken. Aber liebe Geschwister, versteht meine Beispiele nicht falsch. Es ist nicht unbedingt falsch, Erwartungen gegenüber seinen Mitmenschen zu haben. Du als Ehefrau erwartest eine liebevolle Behandlung von deinem Ehemann. Und das ist gut. Gott erwartet dies auch von deinem Ehemann. Du als Ehemann erwartest, dass deine Frau dich respektvoll behandelt. Und auch das ist gut. Gott erwartet dies auch von deiner Ehefrau. Du als Vater und Mutter erwartest Gehorsam von deinen Kindern. Das ist gut. Gott erwartet diesen Gehorsam auch von deinen Kindern. Entscheidend ist, wie reagierst du, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden? Dann wird sichtbar, was dein Hauptantrieb dahinter eigentlich ist, hinter diesen Erwartungen. Geht es dir um Gottes Ehre, um seinen Willen, um seine Gebote, dann wird auch deine Reaktion auf diese enttäuschten Erwartungen davon geprägt sein. Geht es dir aber um deine Ehre, deine Regeln, dann besteht die Gefahr, dass wir auf enttäuschte Erwartungen sündhaft reagieren. Ein geistlicher Mensch ist bereit, Kränkungen, Unrecht und Leid zu ertragen. Denn er weiß doch, dass Gott souverän und allmächtig ist und einem immer beisteht. Aber ein geistlicher Mensch wird in sündloser Weise zornig, wenn es um Gottes Ehre geht, wenn Gottes Gebote nicht befolgt werden, wenn gegen Gott gesündigt wird. Und an Nehemia sehen wir eben eine so geistlich gesinnte Person. Deutlich wird das auch ein Kapitel später. Da wird er von seinen Feinden aufs Übelste verleumdet. Aber Nehemia ignoriert das. Er macht einfach weiter in seinem Dienst. Aber hier in dieser Situation, wo andere ungerecht behandelt werden und leiden und wo Gottes Gesetz mit den Füßen getreten wird, da wird er zornig. Da kann er das nicht einfach ignorieren. Er eifert für Gott, für Gottes Ehre, für Gottes Reich. Ihm war einfach bewusst, sollte sich an dieser Situation nichts ändern, werden Gottes Feinde lästern. Seht euch doch die Juden an, da kommen sie aus dem Exil und nun zerfleischen sie sich gegenseitig. Was bedeutet das nun ganz praktisch für unser Leben? Als erstes musst du einfach Gott besser kennenlernen. Du musst in die Schrift schauen und darauf achten, wo von Gottes Zorn die Rede ist. Wie bei Gottes Liebe müssen wir auch Gottes Zorn verstehen. Denn nur so können wir ja Gott ähnlich werden. So können wir lieben, wie Gott liebt. Und so können wir das hassen, was Gott verabscheut. Und wir lernen, so eben auch auf die entsprechenden Dinge zu reagieren, so wie Gott es tun würde und wie er es von uns erwartet. Wie reagierst du, wenn du mit Sünde und Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Die meisten Eltern von uns kennen folgende Situation. Du hattest einen anstrengenden Tag. Vielleicht hast du sehr viel im Haushalt geschafft und warst dann noch irgendwie einkaufen. Oder du hattest einen Arbeitstag, der besonders anstrengend, besonders herausfordernd war. Und nun bist du zu Hause und bekommst lautes Weinen deines Kindes mit. Was war passiert? Eines deiner Kinder hat einem anderen Kind das Spielzeug weggenommen. Reagierst du zornig, weil deine wohlverdiente Nachmittagsruhe gestört wird? Das wäre sündhafter Zorn, denn es ist selbstzentriert. Es geht um die eigene Ruhe. Vielleicht kannst du dich auch unter Kontrolle halten und bist nicht zornig, aber du versuchst irgendwie ganz schnell diese Situation irgendwie beizulegen, dass dieser Konflikt nicht weiter da ist bei den Kindern. Du lenkst die Kinder vielleicht irgendwie von der Sache ab, dass sie ganz schnell wieder ruhig sind. Hauptsache, du bist gleich wieder in deiner wohlverdienten Nachmittagsruhe. Hier ist zwar kein Zorn, aber auch hier hast du diesen Konflikt auf selbstzentrierte Weise gelöst. Du eiferst nicht nach Gottes Sache. Es ist wichtig für uns zu erkennen, dass jede Art von zwischenmenschlichem Konflikt das Resultat eines Konfliktes mit Gott ist. Jede zwischenmenschliche Sünde hat ihren Ursprung in der gebrochenen Beziehung zum Schöpfer. Und genau aus dieser Sicht solltest du zum Beispiel diesen Konflikt mit deinen Kindern angehen. Je nachdem, wie alt deine Kinder sind, solltest du eben deinem Kind altersgemäß beibringen, dass es in erster Linie Gottes Gebot verletzt hat. Es hat dem anderen etwas weggenommen und damit den anderen nicht mehr geliebt als sich selbst. Wenn du aus dieser Blickrichtung versuchst, den Konflikt deiner Kinder zu lösen, dann bist du ein Friedensstifter Gottes, der für Gottes Ehre eifert. Und zudem ist es eine gute Gelegenheit, bei den Kindern auch das Evangelium anzusprechen. Und das ist ja das, was wir als Eltern doch unbedingt wollen, was uns am Herzen liegt. Wir wollen doch, dass unsere Kinder eines Tages durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Und wenn wir auf diese Weise den Konflikt angehen, dann eröffnet sich eine Tür zum Evangelium. Wenn du in diesem Konflikt den Kindern aufzeigst, dass sie in erster Linie gegen Gott gesündigt haben, dann kannst du hinterher auch ihnen die wunderbare Lösung für ihre Schuld aufzeigen. Gott will ihnen aus Gnade in alle Ewigkeit vergeben, durch den Glauben an Jesus Christus. Und deswegen sollen wir als Friedensstifter bei Konflikten immer für Gott und seine Ehre eifern. Das ist ein erstes Prinzip, das wir bei Nehemia lernen. An Nehemia sehen wir aber auch, dass er sich bei seinem Zorn nicht von seinen Emotionen leiten lässt. sondern eben auf der Grundlage vom Wort Gottes handelt und Gottes Wahrheiten weitergibt. Und das ist ein weiteres Prinzip, was dir als Friedensstifter hilft, im Sinne Gottes Frieden zu stiften. Wir kommen zum zweiten Prinzip. Konfrontiere mit Gottes Wort. Ich lese dazu den Vers 7. Und mein Herz in mir ging mit sich zur Rate, und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern, und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Als Nehemia zornig wurde, tat er nicht von seinem Zorn geleitet irgendetwas, sondern er überlegte in seinem Herzen, wie er nach Gottes Willen auf diese Situation reagieren sollte. Und sicherlich wird er dabei auch gebetet haben, denn er wird uns im ganzen Buch Nehemia als eine Person des Gebetes vorgestellt. Immer wieder kam er im Gebet zu Gott. Und so sehen wir hier an Nehemia, einerseits eifert er mit seinem Zorn für Gott, aber er ist zum anderen nicht impulsiv, sondern lässt sich von Gottes Wort leiten. 2. Timotheus 2, die Verse 24 bis 26, ist uns eine gute Hilfe, um zu verstehen, wie wir handeln sollen mit einem gerechten Zorn. Dort heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Also wenn ein Friedensstifter Gottes einen Bruder zurechtweist, dann ist er dabei milde, geduldig und vertraut eben auf das Wirken Gottes. Er erbarmt sich über die Geschwister, die in Fallstricke des Teufels geraten sind. Was sehen wir an Nehemia noch? Was macht er noch? Wir sehen, wie er die Vorsteher und die Reichen im persönlichen Gespräch zurechtweist. Ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Er sprach sie direkt auf ihre Sünde an. Sie betrieben Wucher. Und das bedeutet eben, dass sie den Besitz der jüdischen Landsleute pfändeten, wenn sie eben die Schulden nicht zurückzahlen konnten. Und genau das war ja nach dem Gesetz Gottes Sünde. Es war ihnen verboten. Aber anscheinend merken wir hier, dass die Reichen und die Vornehmen auf die Zurechtweisung von Nehemia nicht eingehen. Sie reagieren nicht mit Einsicht und Buße. Denn anschließend berief Nehemia eine große Versammlung gegen sie. Und hier sehen wir wieder diesen Eifer Nehemias für Gott und für seine Ehre. Denn wir müssen uns das mal vorstellen, da sind Vornehme, da sind Reiche, die er quasi jetzt vor der gesamten Versammlung anklagt. Und das würde ja auch sein eigenes Ansehen bei diesen Reichen und Vornehmen verringern. Aber das ist Nehemia egal. Ihm ist die Ehre Gottes wichtiger. Und ihm ist Gottes Ehre auch wichtiger als seine eigene Ruhe. Das Ganze hat ja viel mit Aufregung zu tun, viel mit Gesprächen und viel Nachdenken und schlaflose Nächte. Aber er war bereit, das alles zu tun zur Ehre Gottes. Sein gerechter Zorn treibt ihn an, sodass um Gottes Willen mit der nötigen Dringlichkeit auf den Konflikt reagiert wird, um eben Frieden zu stiften. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist so ein großes Aufsehen notwendig? Muss das sein? Ich meine, wir stellen uns die Situation vor, noch vor kurzem haben sie eifrig an der Mauer gebaut. Nehemia brauchte jeden Mann, um die Stadtmauer aufzubauen und auch kampfbereit zu bewachen. Und jetzt, sie sind noch gar nicht fertig mit der Mauer, beruft er eine große Versammlung ein und hält damit ja eben auch das Volk von der Arbeit ab und riskiert, dass die Stadtmauer vielleicht gar nicht sicher genug bewacht werden kann. Muss das sein? Ja, das muss es. Denn was nützt eine Stadtmauer, die das Volk von außen schützt, wenn das Volk durch innere Konflikte zerstört wird? Wenn wir uns, sag ich mal, die Geschichte der gesamten Bibel anschauen, dann sehen wir, dass dort eigentlich ein Konflikt dargestellt wird. Ein einziger, der Konflikt zwischen Gott und den Menschen. Ein Konflikt zwischen Gott, dem König und seinen Untergebenen. Und wir sehen in der Schrift, wie Gott selbst die Lösung des Konfliktes in die Hand nimmt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er den Konflikt nicht einfach irgendwie ignoriert und beiseite schiebt und die Menschen ins Verderben laufen lässt, sondern er hat seinen Sohn gesandt, um durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Sohnes am Kreuz, so hat er diesen großen Konflikt gelöst. Und wir sehen hier, für Gott hat der Konflikt oder die Lösung des Konfliktes so eine hohe Priorität. Und darum sollten auch wir Konflikte mit so einer Priorität angehen. Wir dürfen es nicht ignorieren. Wir müssen auch bereit sein, ja, dafür zu opfern, um Gottes Ehre zu eifern. Wie geht Nehemia weiter vor? Er appelliert an die Vernunft der Reichen und Vorsteher. Ich lese Vers 8. Und ich sagte zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nation verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden. Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Nehemia beschreibt hier, dass einige Juden anscheinend aus der Gefangenschaft in Babylon freigekauft wurden, sodass sie eben mit den anderen Juden nach Jerusalem ziehen konnten. Und nun nutzten die Vornehmen und Vorsteher die Situation der Armen aus, um sich selbst zu bereichern. Und das führte dazu, dass ein Teil des Volkes aufgrund ihrer Zahlungsunfähigkeit sogar wieder zu Sklaven wurden. Wie kann das sein? Nehemia appelliert an den gesunden Menschenverstand der höhergestellten Juden. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Später lesen wir, dass Nehemia noch weitergeht. Denn wenn Zurechtweisung nur auf dieser Ebene geschieht, dann ist auch sie eigentlich menschenzentriert. Denn der Betreffende wird ja quasi nur zur Umkehr aufgefordert, um vor den anderen Menschen wieder in einem besseren Licht zu stehen. Es wird ihm quasi gesagt: Das kannst du doch nicht machen, lass doch die Armen in Ruhe. Und vielleicht würde sogar dieser Appell an den Verstand reichen, dass sie eben zur Einsicht kommen und die gefändeten Dinge zurückgeben. Aber so wären die Schuldigen nicht vor Gott gestellt. Der Schuldige würde nicht erkennen, dass er insbesondere vor Gott schuldig geworden ist. Und so sehen wir dann in Vers 9, wie Nehemia die Schuldigen vor Gott stellt. Ich lese Vers 9. Und ich sagte: Nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Nehemia konnte hier sagen: Es ist nicht gut, was ihr da tut, weil Gott selbst sagt, dass es so ist. Gott hatte das verboten, was die Reichen und Vornehmen da tun. Und damit sagte Nehemia quasi: Warum tut ihr das? Ist es euch egal, was Gott darüber sagt, was ihr tut? Und ist es euch egal, wenn die Heiden über uns lästern, wenn sie sehen, wie wir uns gegenseitig ausnehmen? Und so zeigt Nehemia ihnen auf, dass sie gegen Gott gesündigt haben und die Gnade Gottes brauchen. Da sehen wir wieder, was geistliche Zurechtweisung ausmacht. Denn diese hat immer wieder die Ehre Gottes, den Willen Gottes und sein Wort im Blick. Wir müssen bei der Zurechtweisung dem Schuldigen helfen, richtig zu sehen. Sie müssen ihren Konflikt im richtigen Verhältnis zu Gott und seinem Wort verstehen. Aber an Nehemia sehen wir noch ein Prinzip, das uns hilft, Friedensstifter Gottes zu sein. Wir betrachten das dritte Prinzip, lebe bewusst in Gottes Gegenwart. Und da lesen wir in Vers 10, aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Nehemia hatte ebenfalls den Bedürftigen Geld und Nahrung geliehen. Und es war ja auch an sich nichts Falsches, das zu tun und auch zu erwarten, dass das Geliehene nach einer bestimmten Zeit zurückgegeben wird. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, es war ein Ausdruck von Nächstenliebe, denn Nehemia hat für eine gewisse Zeit auf seinen Besitz verzichtet, um eben den Nächsten in seiner Notlage zu helfen. Aber dagegen war das Verhalten der vornehmen und anerkannten Juden Sünde. Entgegen des Gesetzes haben sie ja ihre jüdischen Landsleute ausgebeutet. Sie nutzen die Situation, um sich zu bereichern und ihnen den Pfand wegzunehmen. Und dabei kümmerte es ihnen nicht mal, dass dabei sogar Kinder versklavt wurden. Und so offenbarte sich das Herz der Reichen und Vornehmen. Sie liebten Geld und Besitz mehr als ihre Landsleute. Sie liebten es sogar mehr als ihren Gott. Es lag ihnen wenig daran, Gottes Reich zu bauen. Sie bauten ihr eigenes Reich. Klingt das nicht hart? Kann man das so hart sagen? Ich meine, Kapitalismus ist doch nun mal so. Die einen gewinnen, die anderen verlieren. Ja, diese Härte ist angebracht. Denn das Problem war ja, dass sie bereit waren, gegen Gott zu sündigen. Sie übertraten Gottes Gebote, um ihren eigenen Gewinn zu maximieren. Und im Kontrast dazu sehen wir, was Nehemia als Statthalter getan hat. Ich lese die Verse 14 bis 19. Auch habe ich von dem Tag an, an dem der König mich beauftragt hatte, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Statthalters gegessen, und zwar vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artadasta, 12 Jahre lang. Aber die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt und Abgaben für Brot und Wein ihnen genommen, dazu noch 40 Schekel Silber. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber, ich machte es nicht so, aus Furcht vor Gott. Und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Ein Feld haben wir nicht gekauft. Alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, die von den Nationen rings um uns herum zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Und was für jeden Tag zubereitet wurde, war ein Rind, 6 auserlesene Schafe und Geflügel wurden mir zubereitet und alle 10 Tage von allerlei Wein die Fülle. Und trotzdem forderte ich nicht das Brot des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer genug auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zugute all dieses, was ich für dieses Volk getan habe. Im Gegensatz zu den anderen vornehmen Juden war Nehemia eben nicht von Habsucht getrieben. Er war bereit, sich um diesen Konflikt zu kümmern, sich für die Armen einzusetzen. Und er nutzte auch seine Position als Statthalter nicht aus, um Wohlstand und Güter zu erhalten. Und in Vers 15 lesen wir sein Geheimnis. Was war der Grund? Was trieb ihn an, so zu handeln? Er tat es um der Furcht Gottes willen. Nehemia war sich der Gegenwart Gottes bewusst. Er war sich bewusst, dass er eben nicht in Jerusalem war, um sein eigenes Reich dort für sich aufzubauen. Nehemia war dort, weil Gott mit Nehemia dort sein Reich Gottes bauen wollte. Und Gott wollte die Juden eben wieder in ihr Land führen und Nehemia diente. Er war bereitwillig, bei Gottes Plan mitzuhelfen. Und in Vers 19 wird deutlich, dass Nehemia sich auch bewusst war, dass er seinen Lohn später empfangen wird. Er bittet ja Gott darum, dass er an seine Taten denkt. Nehemia lebt also mit dem Bewusstsein, dass Gott jeden seiner Taten und Worte und Gedanken beobachtete. Und er wusste, Gott hatte all das gesehen, all seinen Einsatz, all sein Opfer, und Gott würde ihn eines Tages dafür belohnen. Das Reich Gottes kann heute nur weiter wachsen, wenn du, wenn ich, wenn wir als Gemeinde nicht für unseren eigenen Vorteil arbeiten. Wir müssen für Gottes Reich leben und dafür auch bereitwillig Opfer bringen. Und wir merken gerade heute, dass es wieder viele Dinge gibt, die uns herausfordern. Dass die Finanzkrise, höhere Steuern, Rekordinflation, Lebensmittelknappheit und vieles mehr. Es könnte also auch passieren, dass die Hilfsbedürftigkeit unter uns sich so sehr verstärken wird, dass eben auch einer den anderen unter uns bitten muss, dass er ihm etwas leiht, um sich eben ernähren zu können. Und da wollen wir eben auch von Nehemias Eifer lernen. Die neutestamentliche Gemeinde aus Mazedonien ist uns da ein großes Vorbild. Denn sie selbst hatten auch nicht mehr viel. Sie waren auch in Armut und trotzdem unterstützten sie die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Das wird in 2. Korinther 8, 3 bis 5 bezeugt. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung an dem Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Diese Gemeinden in Mazedonien hatten, wie eben auch Nehemia, etwas Elementares verstanden. Gott ist es wert. Gottes Reich ist es wert, das Evangelium ist es wert, dass ich dafür Opfer bringe. Und deswegen halfen sie ihren notleidenden Brüdern, ohne die Gaben zurückzufordern. Nehemia fürchtete Gott und lebte bewusst in seiner Gegenwart. Und mit so einem vorbildlichen Leben konnte Nehemia die Vornehmen überzeugend zurechtweisen und dann auch tatsächlich Frieden stiften. Und das war wichtig, dass er so ein vorbildliches Leben hatte, aufgrund seiner Gottesfurcht. Denn sonst hätten die Vornehmen doch auf ihn zeigen können und sagen können, ja, ja, der Nehemia, der lässt es sich als Statthalter gut gehen, der kann uns nichts sagen. Aber weil er genau das nicht tat, war er ein guter Friedensstifter, auf den sie hörten. Er war untadelig, man konnte ihm nichts vorwerfen. Er war in seiner Gottesfurcht äußerst vorbildlich. Er tat nicht nur das Nötigste, er ging weit darüber hinaus. Er brachte viele Opfer. Als Statthalter verzichtete er auf seinen angemessenen Lohn und er arbeitete selbst hart an dem Aufbau der Mauer. Willst du ein Friedensstifter werden, dann denk daran, dass dein Leben lauter spricht als deine Worte. Lebst du nicht vorbildlich, dann wird man weniger auf deine Zurechtweisung hören. Lebst du ein aufrichtiges Leben vor Gott? Jesus sagt über sich selbst in Markus 10, 45, dass er eben nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und wenn das die Agenda des Königs des Universums ist, wenn das die Agenda unseres Königs ist, sollten wir dann nicht derselben Agenda folgen? Daher folge Jesus Christus nach und diene, wie er gedient hat. Diene selbstlos und ohne Erwartung auf Gegenleistung. Dann bist du ein glaubwürdiger Friedensstifter. Zum Schluss lese ich nun die Verse 11 bis 13. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinbeere, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttet und leer. Und die ganze Versammlung sprach, Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Hier sehen wir noch, dass es eben Nehemia nicht bei einer Ermahnung hält, sondern dass er eben die Reichen und Edlen konkret zur Buße, zur Umkehr auffordert. Sie sollen Gehorsamschritte tun. Das, was dem Volk unrechtmäßig auferlegt wurde, sollen sie zurückgeben. Und da müssen wir auch nochmal dran denken, es geht hier ja nicht um irgendwelche kleinen Beträge, so 100 Euro oder so etwas, sondern es geht ja wirklich um Tausende. Ne? Wenn man daran denkt, da wurden Häuser, Äcker, Weinberge gepfändet. Also wir reden hier von Hunderttausenden. Und die Juden gingen tatsächlich darauf ein. Und weil es eben so hohe Werte waren, sollten sozusagen Priester kommen, vor denen eben das nochmal beschwört wird. Heutiger Sicht würde man sagen, okay, da kam eben ein Notar, damit das Ganze rechtsgültig war. Und am Ende lesen wir, und das Volk handelte nach diesem Wort. Das lesen wir in Nehemia 5, Vers 13. Der Konflikt war gelöst. Der Bau konnte zu Gottes Ehre weitergehen. In insgesamt 52 Tagen wurde die Mauer in Rekordzeit schließlich vollendet. Ist das nicht ein Happy End? Die Juden können wieder gemeinsam in den Tempel gehen. Arm und Reich können nebeneinander gemeinsam Gott anbeten, weil sie nicht mehr an die Schuld und an die Ausbeutung denken müssen. Sie können sich wieder auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Das Ergebnis war aller Mühe wert. Vor allem, weil das Ergebnis Gott geehrt hat. Das mussten selbst die Heiden anerkennen. Sie mussten erkennen, dass Gott am Wirken war. Gott selbst hatte dieses Werk getan. Und ebenso ist es auch wert, dass du bei Konflikten, dass du da Frieden stiftest. Sei also ermutigt, diese drei Prinzipien zu verinnerlichen und anzuwenden, die dir eben helfen, ein Friedensstifter Gottes zu sein. Die drei Prinzipien waren: eifere für Gottes Ehre, konfrontiere mit Gottes Wort und lebe bewusst in Gottes Gegenwart. Um Gottes Ehre und seines Reiches willen, Gott segne dich beim Friedensstiften in Konflikten. Amen. Ich segne euch noch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, wir setzen uns noch einmal hin, hören auf ein Postludium und im Anschluss an den Gottesdienst eine herzliche Einladung zum Kirchcafé. Habt Gemeinschaft, Austausch und auch eine herzliche Einladung zum Gebet. Die Ältesten stehen immer zur Verfügung. Und jetzt hören wir auf das Postludium.